ja auch, berufen von Gott für etwas Wesentliches. Amen. Du bist berufen von Gott für etwas Wesentliches. Darum geht es in dieser Predigt. Das ist die Zusammenfassung. Wenn ihr das mitnehmt, dann ist gut. Wir hatten am letzten Sonntag ein Bild, das uns durch die Predigt geleitet hat. Die Situation im 19. Jahrhundert in Nordamerika, die Einwanderer, die von der Ostküste sich auf den Weg machen in ein neues Land westwärts. Und Hartmut hat für uns so zwei Begriffe gegenübergestellt, die Siedler und die Pioniere. Und ein Vergleichspunkt da besonders herausgegriffen, und zwar in der Definition eines Siedlers, eines Pioniers. Ein Siedler haben wir als jemanden gesehen, der ein Stück Land urbar macht, um es bewohnen zu können, das Ziel dauerhaft sesshaft sein. Und im Gegensatz dazu der Pionier als jemand, der das Ziel hat, neue Wege zu gehen. Und das wird auch in dem Wort deutlich, das aus dem Französischen kommt und auf Deutsch sowas heißt wie Wegbereiter, Bahnbrecher. Da geht es in dem Moment gar nicht so sehr darum, endlich irgendwo anzukommen, und so, sondern um dieses Unterwegssein, um diese neuen Wege. Und die Menschen, die so von der Westküste da an die, nee, von der Osten natürlich an die Westküste wollten, die mussten die Rocky Mountains überqueren. Das sind schon ganz schön große Hindernisse, die da im Weg standen. Bei aller Eingeschränktheit dieses Bildes oder auch kritischer Sicht auf dieses Bild bleibt für mich eine Frage hängen für uns. Bin ich Siedler oder bin ich Pionier? Bin ich jemand, der schon angekommen ist, bequem, im Sessel sitzt und dem es hauptsächlich darum geht, jetzt ja keinen Fehler zu machen? Oder bin ich ein Pionier, der noch unterwegs ist, der noch auf dem Weg ist, bereit für Abenteuer, bereit für Neues, bereit für Beziehungen? Sind wir eher jemand, dem es um die Einhaltung von Regeln geht, dass alles schön quadratisch, praktisch, übersichtlich ist? Oder sind wir jemand, der sich auf das Nichtbekannte einlässt, auf Gottes Wind, auf den Geist? Gesetz oder Geist? Diese Frage spitzt sich das so zu. Die Bibel berichtet uns hauptsächlich von Menschen, die unterwegs waren. Zumindest sind das so die Geschichten, die spannend sind, finde ich. Und die man schon von klein auf zu Gehör bekommt. Berichte von Menschen, die Wesentliches erlebt haben und bewirken, das sind Menschen, die unterwegs sind, die auf dem Weg sind, die bereit sind, Abenteuer zu erleben. Und wir wollen uns heute und am nächsten Sonntag mit zwei dieser Menschen beschäftigen. Heute wird es um Mose gehen und am nächsten Sonntag um Paulus. Berufen durch Gott zu etwas Wesentlichem. Mose hat ja so seine ganz eigene Geschichte. Ich werde so ein paar Dinge nochmal hochholen, damit wir uns so das nochmal vorstellen können. Schon als Baby schwebt Mose in Lebensgefahr. Der Diktator des Landes will alle männlichen Nachkommen des unterdrückten Volkes töten lassen. Er hat Angst vor Überfremdung. Nur durch den zivilen Ungehorsam der Mutter und dem Geschick der Schwester entgeht der kleine Mose seinem Schicksal. Dann wird er ausgesetzt. Das ist eigentlich schon wieder Todesgefahr, aber er wird gerettet. Und zwar ausgerechnet durch die Tochter des tötungswilligen Pharaos. Die nimmt sich dieses ausgesetzten Kindes an und gibt ihn unwissentlich und wieder durch geschicktes Taktieren der Schwester in die Hände seiner eigenen Mutter, die so lange für das Kind sorgen kann, bis es entwöhnt ist. Immerhin etwas. Und so kommt dieser kleine Mose schließlich an den königlichen Hof des Pharaos und ist damit im Zentrum der Macht, des politischen Geschehens. Da ist Hochkultur angesagt in Ägypten, dieser Weltmacht. Dort wächst er auf und gelangt zu Bildung, zu Ansehen, zu gesellschaftlich relevanten Beziehungen. Und da setzt auch die Erzählung ein. Ich werde immer so stückweise etwas vorlesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 11, immer so einige Verse und dann sage ich was dazu. 2. Mose 2, Abvers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose, unser großer Held, den wir als Vorbild haben, der sein Volk aus der Sklaverei geführt hat, durch das Schilfmeer gezogen ist, der dem Pharao die Stirn geboten hat, der sein Land nicht direkt in, aber kurz vor ein neues Land geführt hat. Dieser Held ist ein Totschläger. Er lässt sich im Zorn dazu hinreißen, einem Menschen das Leben zu nehmen. Er hat das Leben eines Menschen auf seinem Gewissen. Und dann vertuscht er das Ganze auch noch. Er stellt sich nicht dem Gesetz, er findet seine eigene Gerechtigkeit. Im Prinzip könnte man hier schon längst einen Schlussstrich ziehen. Das eigene Leben ist damit verfuscht. Als Mörder, als Totschläger vorbei. Wie kann man denn damit persönlich überhaupt klarkommen? Das lässt sich nicht so einfach, überhaupt gar nicht, rückgängig machen. So etwas hinterlässt Narben auf der eigenen Seele. Dieser Weg, den Mose da wählt, seinem eigenen Volk ein bisschen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, das ist der falsche Weg. Das Motiv, Gerechtigkeit für diesen einen Menschen, mag in Ordnung sein, aber der Weg ist definitiv total verkehrt. Ich lese weiter, Vers 13. Am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deine Nächsten? Der aber sprach: Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Oha, da ist wohl doch nicht alles so ganz unbemerkt geblieben. Irgendjemand hat das mitgekriegt. Damit ist natürlich alles vorbei. Es lässt sich nicht mehr vertuschen. Und es geht weiter. Da fürchtete sich Mose und sprach: Wie ist das bekannt geworden? Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Mose aber floh vor dem Pharao. Das heißt, Mose ist erneut in Todesgefahr. Schon wieder durch den Pharao. Sein ganzes schönes Leben, das er sich aufgebaut hat, geht den Bach runter. Vom privilegierten Leben am königlichen Hof zur Flucht vor dem Gesetz. Das ist das Leben des Mose bis hierher. Ich lese ab Vers 15. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen, und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen die Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Die gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom. Denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Mose wird sesshaft. Er wird zum Siedler. Er findet eine neue Heimat in Midian, in der Wüste der Halbinsel Sinai, dem heutigen Saudi-Arabien. Er findet eine Frau, gründet eine Familie und er lebt mit seiner Familie und mit der Familie seiner Frau in Ruhe und in Frieden. Er macht seinen Job, übernimmt Verantwortung an der Seite seines Schwiegervaters, fernab vom Zentrum der Macht. Aber alles ist gut, niemand stört, keine Katastrophen, wenig Herausforderungen. Allerdings die exzellente Ausbildung, sein Einfluss, seine Beziehungen, das ist alles hier nicht mehr wichtig, wird nicht gefragt. Vergraben in der Wüste. Unwesentlich. lese weiter. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. An diesem Punkt des Berichtes geht der Blick jetzt weg von Mose. Und wir sehen auf das Volk. Das unterdrückte Volk, das es nicht nur schwer hat, sondern verdammt schwer. Es ächzt und stöhnt unter seiner Versklavung. Und dann geht der Blick zu Gott. Und es wird schon deutlich, Gott sieht das. Er nahm sich ihrer an, stand schon so vorweggreifend da. Natürlich weiß der Schreiber dieses Textes, was passiert ist. Gott weiß schon Bescheid. Er hat schon eine Idee. Er hat schon längst einen Ausweg. Und der sieht so aus. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Der Ausweg heißt, der Totschläger Mose wird berufen, etwas Wesentliches zu tun. Ich finde das herrlich. Herrlich, wie anders Gott auf uns Menschen guckt. Ich hätte Mose dafür nicht ausgesucht. Mit Sicherheit nicht. Mit dieser Lebensgeschichte im Rucksack. Ein Totschläger, dazu ein Feigling, der sein eigenes Leben verfuscht und der in der Wahl seiner Mittel alles andere als zimperlich ist. Gottes Blick ist da ein ganz anderer. Er guckt nicht hauptsächlich auf das tatsächlich vorhandene Fehlverhalten, er guckt, was da noch ist. Er sieht, was da unter der Oberfläche schlummert. Er sieht, was noch werden kann. Ich nehme das als Aussage für uns alle. Gott legt uns nicht auf unsere Vergangenheit fest. Gott lässt sich von unserer bisherigen Biografie nicht abhalten, uns etwas Wesentliches zuzutrauen. Gott sieht, was da noch werden kann. Natürlich ist dieser Auftrag an Mose etwas Besonderes, Einmaliges. Der wird sich so nicht wiederholen. Aber letztendlich ist alles einmalig. Alles, was wir tun, wozu Gott uns beruft. Wir sind berufen durch Gott für etwas Wesentliches. Wir sind berufen durch Gott für etwas Wesentliches. Und ich möchte 5 Beobachtungen zu diesem Satz mit euch teilen. Erstens, Gott. Gott ist es, der beruft. Gott ist der Handelnde. Gott, der sich in der Bibel und in der Geschichte den Menschen vorstellt. Er ist der Handelnde. Gott, der in Jesus als Mensch in diese Welt kommt. Er ist der Handelnde. Gott, der seinen Kindern seinen Heiligen Geist gibt. Er ist der Handelnde. Der Ursprung, der Initiator. Darauf fußt das Ganze überhaupt. Nicht wir machen einen tollen Plan, nicht wir haben den Durchblick, sondern Gott. Er weiß, was seine Welt braucht, weil er sie kennt. Er kennt uns Menschen, jeden Einzelnen. Gott ist der Strippenzieher. Er ist der Handelnde. Eine zweite Beobachtung. Gott beruft in die Gemeinschaft mit sich selbst. Bevor Gott in einzelne Aufgaben beruft, ist seine Berufung für jeden Menschen genau gleich. Gott, der uns ins Leben ruft, das ist ja unsere Überzeugung, der uns das Leben schenkt, wünscht sich ein Leben für uns in seiner Nähe. Das ist so die Hauptberufung, wenn man das mal so staffeln will. Die absolute Hauptberufung, jeder Mensch soll in der Nähe Gottes leben. Jeder Mensch darf in der Nähe Gottes leben. Das wünscht sich Gott, dass er uns lieben kann, dass er Gemeinschaft mit uns hat, jetzt und über den Tod hinaus. Das ist unsere Berufung. Das ist Gottes Idee, sein Wunsch, seine Vorstellung für unser Leben. Dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind, an seiner Hand durchs Leben gehen, weil er uns so unendlich liebt. Eine dritte Beobachtung: Gott beruft ganz individuell, also persönlich. Mose ist über 80. Ich weiß, das kann man mit unseren heutigen Zahlen nicht vergleichen, aber ich finde es trotzdem mal schön zu hören. Über 80. Ich will jetzt nicht, dass alle aufstehen, die über 80 sind, aber es heißt, es gibt da keine Grenze für Berufung. Dazu hat Mose eine mehr als fragwürdige Biografie im Gepäck. Er ist immer noch auf der Flucht vor dem Gesetz. Er trägt immer noch die Last einer zerrissenen Kindheit. Auf der anderen Seite bringt er auch viel Positives mit. Seine Herkunftsfamilie war liebevoll, kreativ. Er hat auch eine gute Adoptivfamilie erlebt, zumindest diese Tochter des Pharaos. Gut, der Pharao selber weiß man jetzt nicht so genau. Er hat eine hochklassige Ausbildung erhalten am Hof. Er hat letztendlich lernen müssen, auf seiner Flucht mit Schuld und Versagen umzugehen. Er hat eine eigene Familie, er erlebt einige Neuanfänge, also da ist schon einiges Positive auch. Ich finde seine Biografie sehr widersprüchlich und finde das unheimlich interessant, dass Gott das überhaupt nicht hindert, Mose zu berufen. Gott sucht nicht nach dem perfekten Kandidaten mit der reinen Weste. Die Biografie des Mose hindert Gott nicht daran, Mose diese wesentliche Aufgabe anzutragen. Und auch das nehme ich für uns, denn wie Mose hat auch jeder von uns seine Geschichte. Seine ganz eigene, individuelle. Und Gott kennt diese Geschichte. Wenn wir uns eine Berufung mal so als Bewerbungsgespräch vorstellen wollen, dann erlebt Gott keine Überraschung bei diesem Gespräch, nur nach dem Motto, ach, du hast eine Prüfung wiederholt. Oh, ach so, du bist einmal sitzen geblieben. Warst schon mal verheiratet. Gott kennt unsere Geschichte und er kann uns so gebrauchen. Mit unserer Geschichte im Handgepäck, mit Stärken, mit Schwächen, mit dem Charakter, den wir bis dahin entwickelt haben. Mit dem, was uns zum Weinen bringt, mit dem, was uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, mit unserer Familiengeschichte, mit dem, was wir Tolles können, mit dem, was falsch gelaufen ist oder was wir falsch getan haben. Er kann uns gebrauchen in der Lebensphase, in der wir gerade sind. Das geht nicht nur mit Anfang 20. Gott kann uns in dem Alter gebrauchen, in dem wir sind. Mit unserem Beruf, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Grenzen. Gott beruft uns mit unserer persönlichen Lebensgeschichte. Er beruft nicht gegen die Lebensgeschichte, aber vielleicht oft trotzdem. Trotzdem, was wir mitbringen. Und oft nutzt er genau das, was wir mitbringen. Die Erfahrung, die wir gesammelt haben in schweren Zeiten. Bei Umwegen, die wir gegangen sind. Wie er das bei Mose ja letztendlich auch benutzt, sein Engagement für sein Volk, das fehlgeleitet war und dann in richtige Bahnen kommt. Ein vierter Gesichtspunkt. Du bist berufen. Wir kennen das Wort rufen. Wenn ich jemanden rufe, dann hört er, dass er kommen soll oder zumindest antworten soll. Das ist ein Vorgang, in dem im Miteinander etwas passiert. Und wie das passiert, das sieht ganz unterschiedlich aus bei Gott. Oft ist das ein langer Prozess. Und irgendwann in diesem Prozess wird dann dieser Punkt deutlich, wozu Gott uns genau beruft. Bei Mose hat es Jahrzehnte gebraucht bis zu dieser Berufung. Da hätten andere schon gesagt, 80, jetzt ist mal, ne? Ich werde mal hier gemütlich werden und das Leben genießen. Es hat Jahrzehnte gedauert bis zu dieser konkreten Berufung. Die kam nicht aus heiterem Himmel. Also für Mose vielleicht. Vielleicht hat sich das für ihn so angefühlt, so huch, wo kommt das jetzt her? Aber wenn man seine Geschichte mal sieht, dann sieht man, nee, da hat sich vielleicht das ein oder andere doch schon angebahnt. Er hat Wüstenerfahrung. Er hat unglaubliche Energie. Er ist mit seinem Volk immer noch verbunden. Und mit Sicherheit hat sich vieles von dem, was Mose erlebt hat, hat vieles von dem dazu gedient, seinen Charakter zu bilden. Auch seine Erfahrung am Hof, den Umgang. Er wird ja nachher zum Pharao geschickt, um mit denen zu reden. Das kann ja auch nicht jeder mal eben so. Aber auch das Erleben seiner persönlichen Grenzen, das Versagen. Sicherlich war das hilfreich hinterher im Versagen des Volkes. Zu wissen, ja, ich weiß, wie das ist. Ich weiß aber auch, wie ich damit umgehen kann. Ich glaube, dass das wichtige Meilensteine sind, die Mose erlebt hat für seine spätere Berufung. Und ich glaube, dass das bei uns auch oft so ist, dass wir in dem Moment, wo wir Dinge erleben, gar nicht wissen, dass die in 25 Jahren mal wichtig sein können für eine Berufung, die Gott für uns hat. Als ich nach Bibelschulausbildung und hauptamtlicher Mitarbeit in einer Gemeinde, schon mal im Bereich junge Gemeinde, mich am theologischen Seminar zum Studium bewarb, weil ich Pastorin werden wollte, habe ich mal ein Empfehlungsschreiben meines ehemaligen Gemeindeleiters in die Hand bekommen. Ich habe das lesen dürfen und er hat damals geschrieben, dass er mich schon nach dem Abi angesprochen hatte, ob ich nicht Pastorin werden will und Theologie studieren will. Ich wusste das gar nicht mehr. Und damals war aber für mich klar, nee, das kommt nicht in Frage, Pastorin, nee, war gar nicht Thema. 8 Jahre später war es dann soweit. Gut, das sind keine Jahrzehnte, aber es hat Jahre gedauert bis zu dieser einen konkreten Berufung, die zumindest da für mich klar wurde. Das ist ganz individuell verschieden, wie Gott uns beruft. Und bei manchen mag das auch sehr aus heiterem Himmel aussehen. Gott hat da alle Freiheiten. Wichtig ist, dass wir darauf hören. Und ein fünfter abschließender Gedanke: Du bist berufen von Gott für etwas Wesentliches. Mit der Betonung auf Wesentliches. Das muss kein hauptamtlicher Dienst sein. Das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Aber es ist etwas, was Gott in dieser Welt braucht, was seiner Ehre dient und was dem Wohl der Menschen dient. Etwas Konkretes, etwas, was, ich überspitze das mal wirklich, nur du jetzt tun kannst. Und wo vielleicht eine Lücke bleibt, wenn du das nicht tust. Das soll jetzt kein moralischer Druck sein, aber wie gut, dass Mose gesagt hat, ich mache das, auch wenn ich da meine Vorbehalte habe. Ich weiß nicht, was Gott sonst gemacht hätte. Er hätte eine andere Möglichkeit gefunden, natürlich. Ich glaube, dass Gott uns sagt, dass jeder von uns eine Bedeutung in dieser Welt hat und dass es nicht egal ist, ob wir unsere Berufung annehmen oder nicht. Ich glaube, dass Gott für jeden eine spezielle Berufung hat. Manchmal eine, die so das ganze Leben geht. Manchmal kurze Berufungen, die auch immer wieder anders ausfallen können. Das kann mit dem Beruf zu tun haben, muss es aber nicht. Das kann mit der Familie zu tun haben. Ich mag gar keine Beispiele sagen, weil das dann schon wieder so einschränkt. Das kann heute eine andere sein als im nächsten Jahr. Es kann etwas anderes sein, was mir alle schon immer gesagt haben. Aber vielleicht ist es auch genau das. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich will heute uns eine Frage mit auf den Weg geben. Was ist deine momentane Berufung? Wo ist der Platz, an dem Gott dich im Moment haben will? Letztendlich kann das niemand anderes beantworten. Wobei manchmal andere Leute auch hilfreich sein können. Aber dazu kommen wir dann nächste Woche. Ich will diese Frage auch so stehen lassen, weil ich die nicht beantworten kann. Was ist deine momentane Berufung? Wir machen nächste Woche weiter. Nicht mit der Antwort, aber mit allen Impulsen dazu, wie wir mit dieser Frage umgehen können. Möge Gott uns dazu segnen, wenn wir diese Frage vor ihm bewegen. Amen.